Ja, es macht einen großen Unterschied, ob Anthroposophen über Natur sprechen und wir dann Demeter-Produkte haben oder eine bestimmte Form von biodynamischem Landbau, wo natürliche Produkte, immer hier in Anführungszeichen gesagt, erzeugt werden, oder ob Pepsi eine Natural Coke auf den Markt bringt. Man ist vielleicht gesund, aber dafür ist man nicht maximal schmackhaft. Man ist maximal schmackhaft, aber dafür nicht unbedingt immer zwingend hundertprozentig nachhaltig. Und wer hundertprozentig nachhaltig essen will, kann nicht besonders günstig essen.
Herzlich willkommen bei Foodshare. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
Deshalb treffen wir für Foodshare Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge frisch aus der Sommerpause zurück. Heute haben wir den Dr. Daniel Kofall zu Besuch. Das ist ein Ernährungssoziologe, der sitzt in Kassel, weil es da so einen schönen Bahnhof gibt. Hallo Daniel.
Hallo.
Hi, servus, grüß dich.
Du hast, das finden wir natürlich wahnsinnig spannend, promoviert, und zwar zu dem Thema die Komplexität der Ernährung in der Gegenwartsgesellschaft. Mit welcher These bist du denn an das Thema rangegangen?
Ja, also es hat natürlich erstmal ein bisschen anders gestartet, als es dann geendet ist, wie bei den meisten Dissertationen im sozialen kulturwissenschaftlichen Bereich. Am Anfang hat mich eigentlich interessiert, wie das Spannungsverhältnis von Natur und Technik und Innovation bei der Ernährung ausschaut. Also ich habe natürlich irgendwie festgestellt, alle wollen natürliche Produkte haben, aber diese Produkte werden hochgradig technologisiert und kulturell hergestellt. Also auch Natur selber ist für den Soziologen immer so ein Kulturbegriff. Und da habe ich angefangen, dann mir verschiedene Bereiche des Essen und Trinkens anzuschauen, und habe dann aber festgestellt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, natürlich, es ist, wie konnte es anders sein, der Hochmoderne, ein komplexes Thema, und man kann nicht so einfache Antworten finden. Und habe dann immer mehr Felder aufgemacht und war dann überlegen, wie kann ich das irgendwie unter einen Hut bringen, und habe dann gesagt, okay, dieser Natur-Technik-Diskurs, diese Diskussion bleibt zentral, aber ich mache nochmal klar, in der hochmodernen Gesellschaft gibt es nicht nur eine Ernährungskultur, sondern es gibt eine Ernährungskultur der Ernährungskultur und des Ernährungskulturkontakts, und mit dieser mit dieser Komplexität, halt mit diesen vielfältigen Aufeinandertreffen unterschiedlichster Kulturen muss man sich beschäftigen, wenn man über Essen und Trinken reden will, zumindest akademisch, wissenschaftlich. Und man muss auch sich damit arrangieren, dass man nicht zu einer eindeutigen Lösung kommt, sondern dass man eben mehrere Lösungen findet und dass die leider nicht einfach unter einen Hut zu bringen sind, wie man das gerne hätte oft. Ja, man wünscht sich irgendwie so, das ist dann die Aussage, von der kann man irgendwas ableiten, aber das ist eben nicht so, sondern man muss sagen, man kann auf verschiedene Art und Weisen gut oder schlecht essen und muss sich leider entscheiden, immer mit dem Risiko, eine andere gute Option nicht zu realisieren. Also man ist vielleicht gesund, aber dafür ist man nicht maximal schmackhaft. Man ist maximal schmackhaft, aber dafür nicht unbedingt immer zwingend hundertprozentig nachhaltig. Und wer hundertprozentig nachhaltig essen will, kann nicht besonders günstig essen immer. Und so muss man halt sich da durchmanövrieren. Jeder in der Hochmoderne beim Essen und Trinken.
Was ich auch gefunden hatte dazu, da stand unter anderem auch das Spannungsfeld der Differenz von Natürlichkeit und Kultur. Also hast du da als Ausgangspunkt zum Beispiel Deutschland genommen, oder was ist denn da in dem Fall dann die Kultur geworden? Weil du sagst, es gibt ja eine Ernährungskultur der Ernährungskultur. Das klingt ja alles dann irgendwann wahnsinnig unübersichtlich. Also
genau, Unübersichtlichkeit ist das, womit wir uns konfrontiert sehen in der Gegenwart, und wir können auch nicht damit rechnen, dass wir das in ein komplett übersichtliches Feld irgendwie transformiert bekommen, sondern die Welt bleibt uns intransparent, auch die Ernährungskultur. Man kann nur einen kleinen Bereich immer anschauen und den entschlüsseln, und dabei muss man in Kauf nehmen, dass andere Bereiche verdeckt bleiben. Und ich habe mir dann eben angeschaut, wie unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Formen von Natürlichkeit definieren. Ja, es macht einen großen Unterschied, ob Anthroposophen über Natur sprechen und wir dann Demeter-Produkte haben oder eine bestimmte Form von biodynamischem Landbau, wo natürliche Produkte, immer hier in Anführungszeichen gesagt, erzeugt werden, oder ob Pepsi eine Natural Coke auf den Markt bringt, ja, und auch damit wirbt, dass das natural, natürlich ist. Das ist was anderes. Oder ob zum Beispiel im Ökolandbau, ja, im inzwischen ja auch politisch konventionalisierten Ökolandbau auf EU-Ebene eine Verordnung erzeugt wird, aufgestellt wird politisch, wo festgelegt sind, was Ökoprodukte sind und wo auch über Natürlichkeit gesprochen wird, wo aber anhand bestimmter naturwissenschaftlicher, aber auch politisch relevanter Parameter dieser Naturbegriff definiert wird. Oder, das wäre so ein viertes Beispiel, wenn irgendwelche Spitzenköche sich zusammentun in der Vereinigung und sagen, wir machen jetzt irgendwie natürliche Gerichte. Das variiert sehr stark von komplexitätsreduzierten, einfachen Gerichten, vielleicht wie Slow Food das propagiert, oder hin zu einer avantgardistischen Naturküche, wie sie Stefan Wiesner in seinem Sterne-Restaurant in der Schweiz auf die Beine stellt, der durchaus auch mit Stickstoff und Molekulargastronomie da hantiert. Also unterschiedliche Kulturen schaffen unterschiedliche Naturbegriffe und die konkurrieren dann auch miteinander. Und da spielt dann auch Innovation eine unterschiedliche Rolle. Also wie sehr ist man offen, dass neue Entwicklungen Einzug erhalten in diese Küchenstile, in diese Formen der Ernährungsproduktion, oder wie sehr ist man noch reserviert gegenüber neuen Innovationen?
Und gehen wir mal in diese verschiedenen Formen rein, beziehungsweise Ernährungsformen, die man auch da finden kann. Und zwar ist das, was uns sehr interessiert, diese Unterscheidungsmerkmal oder Ernährungsform als Unterscheidungsmerkmal bei den Menschen, die ja aktuell so fast schon in Richtung religiös anmutend. Und warum hat Essen, was man eigentlich jeden Tag macht und machen muss, so einen Stellenwert, so fast schon so einen religiösen Stellenwert bei manchen Menschen? Und beziehungsweise warum wird er fast immer extremer, um jetzt nicht zu sagen extremistisch?
Ja, also ich würde mal sagen, tatsächlich Essen nimmt diesen Position ein, ein Ersatz für Religion zu sein. Ich würde nicht sagen, dass es eine Ersatzreligion ist, weil Essen und Trinken tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt fehlt, der dem Religiösen eigentlich immanent ist, nämlich, dass man über das Leben hinaus sich Gedanken macht. Ja, also was passiert danach, dass man so eine spirituelle, transzendente Komponente drin hat? Das geht beim Essen und Trinken nicht. Es ist eben genau im Gegenteil so ein Aspekt, der auftaucht, wenn Religion verloren geht, in welcher Art und Weise auch immer man Religion praktizieren möchte. Nämlich, wenn man auf einmal ganz massiv nur noch auf das diesseitige Leben konzentriert ist, ja, auf das tatsächlich lebendige irdische Leben. Und dann versucht man irgendwie eine Kontrolle über das Leben zu gewinnen. Und das kann man an verschiedenen Aspekt natürlich ausprobieren, aber die Ernährung bietet sich an, weil es etwas ist, was jeder machen muss. Man muss es jeden Tag praktizieren, man muss es regelmäßig praktizieren, quasi wie die Gebete früher, die musste man auch regelmäßig machen, um sein Sündenkonto unter Kontrolle zu behalten. Und man hat halt wirklich auch so kleine Praktiken, an denen man das immer wieder durchführen kann. Das sind keine Riesenprojekte, das Essen und Trinken. Also vielleicht die Welt retten, was junge Leute auch gerade auch in früheren Zeiten viel auf dem Schirm hatten oder heutzutage auch mit der Klimabewegung auf dem Schirm haben. Aber das ist eben etwas, wo man sehr langfristig dran arbeitet und nicht weiß, ob man so Erfolg hat. Man kann die Erfolge kaum bemessen. Beim Essen und Trinken kann man eben relativ schnell etwas umstellen. Ja, man kann was ausprobieren und bekommt gleichzeitig auch eine Reihe von Heilsversprechen geliefert. Ja, man bleibt gesund, also möglichst lange am Leben. Das ist ja ziemlich wichtig, wenn es kein Leben danach mehr gibt auf einmal. Man kann sehr viel Gutes tun, wenn man sich nur richtig ernährt. Also man rettet auf einmal doch die Welt, nur indem man jetzt irgendwie beim Einkaufen nach das richtige Siegel raussucht. Man bleibt gesund, also man bleibt jung, man wird klug. All das wird einem versprochen. Und gleichzeitig, das ist die Frage nach dem Extremismus, sieht man ja leider, dass andere sich dauernd anders ernähren. Ja, auch eine andere Praktik als die wichtigste heraussuchen. Und dann sieht man sich natürlich auch gefährdet, weil man sieht, die anderen leben ja auch gut. Ja, oder bei denen klappt es auch. Also warum glaubt man an diese Richtung, die man selber pflegt, und muss die dann ja auch verteidigen gegen diese Angriffe, gegen den Wettbewerb der anderen Esskulturen. Und dann führt es natürlich schnell dazu, dass man so eine sehr harte Haltung einnimmt und eine Verteidigungsposition reinkommt. Und wenn man dann noch ein bisschen unsicher ist, ja, oder besonders überzeugt ist, dann kommt es eben auch zu diesen Ernährungskonflikten, wo man sich ja auch also sehr barsch oder auch beleidigend angeht. Also der Konflikt zwischen Veganern, zwischen Hardcore-Veganern und Hardcore-Karnivoren auf der anderen Seite, der eskaliert ja regelmäßig und wird dann auch sehr persönlich teilweise, zumindest was die Esskultur der anderen anbelangt.
Spannend, dass du gerade tatsächlich Konflikt nennst, weil also geschichtlich betrachtet hat ja Religion, oder ist es immer noch so, dass Religion einfach Gesellschaften teilen kann oder spalten kann. Könnten wir Gefahr laufen, über Essen unsere Gesellschaft zumindest aufzuteilen in Gesellschaftsteile oder Gruppierungen?
Lager.
Lager. Kann Essen die Gesellschaft spalten?
Also der Punkt ist halt, das ist auch das mit der Komplexität am Anfang schon so ein bisschen genannt worden. Wir haben halt eine Gesellschaft, die ist ja schon gespalten. Also sie ist in sich differenziert, würde man sagen, als Soziologe. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, weil, also wenn man nicht gerade eine ganz kleine Gesellschaft hat, so eine Stammesgesellschaft von anno dazumal, dann haben wir es immer schon mit einer aufgeteilten, gespaltenen Gesellschaft zu tun. Auch im Mittelalter hatten wir verschiedene Stände, ja, die gegeneinander gestellt waren und auch unterschiedliche Essriten gepflegt haben. Die Aristokratie durfte und konnte was anderes essen und musste auch was anderes essen als die nachgeordneten Stände. Und heutzutage haben wir eben diese Kulturen, die die bestimmten Gruppen pflegen, die unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft pflegen. Und die haben natürlich ihre Essriten auch. So, und jetzt ist der Punkt natürlich, wie geht man miteinander um, wenn man sieht, dass andere anders leben als man selber. Und in der Antike gab es mal sowas, die Griechen, die haben gesagt, alle, die in Athen leben, ja, das sind Menschen, und alle, die draußen leben, das sind Barbaren. So hat man eine schöne Trennung hinbekommen. Und dann waren wir eigentlich irgendwann mal der Ansicht, auch Menschen, die anders leben als man selber, sind keine Barbaren, sondern auch Menschen, die pflegen halt nur eine andere Kultur. Und für uns als differenzierte Gesellschaft und ich sehe gerade auch Weltgesellschaft und ich sehe gerade nicht, wie wir da eine homogene Einheit herstellen könnten oder ob wir das überhaupt wollen, ist auch eine andere Frage. Also will man so eine einheitliche, auf Harmonie getrimmte, disziplinierte Massengesellschaft, ja, ist eher die Frage, wie geht man mit Konflikten um, ja, mit diesen teilenden Aspekten? Akzeptiert man, dass andere eine Ernährungskultur pflegen, die man selber im besten Fall faszinierend findet, aber manchmal auch einfach irritierend oder auch abstoßend. Ja, da kommt dieser Toleranzbegriff in Frage, der eben nicht nur heißt, ich finde alles, was bunt ist, total spannend, sondern ich akzeptiere auch, dass andere so leben, wie ich es mir selber niemals vorstellen könnte und das auch zweifelhaft finde, dass das okay ist. Ja, oder sagen wir wollen da unsere Überzeugungsarbeit leisten. Ja, und oder schaffen vielleicht auch manchmal Hybride aus diesen verschiedenen Kulturen. Also dieser Umgang, wie wir den managen, das ist die spannende Frage. Und Essen und Trinken kann eben dann teilenden Aspekt haben, wenn man sagt, man einen verstärkenden teilenden Aspekt haben, wenn man sagt, man konzentriert sich auf die Unterschiede und will auf keinen Fall irgendwie, dass der andere das besser macht oder man will das andere nicht verstehen. Oder es kann aber auch einen vergemeinschaftenden Aspekt haben, indem man eben manchmal zusammenkommt und auch mal an andere Tische geht und da was ausprobiert und trotzdem wieder zurückkehrt in seine eigene Kultur. Oder man schafft es eben, Gemeinschaften aus dem Verschiedenen zu bilden und so eine Ernährungskultur der Ernährungskulturen auch im positiven Sinne zu pflegen.
Wie bist du überhaupt mal auf das Thema gekommen? Also warum hast du dich so fürs Essen und für die Ernährung interessiert und dich darauf auch sehr spezialisiert mittlerweile?
Das ist einem Zufall geschuldet und ich komme aus dem Redundanzessen. Ich habe im Studium, wie das so ist, ich als statistisch gesehen nicht ungewöhnlich, als Mann konnte ich nicht kochen, ja, bis weit in die 20er hinein und habe dann aber relativ viel Sport gemacht im Studium, habe vorwiegend, weil das einfach ein effizientes Essen war, vorwiegend von Nudeln mit Tomatensauce und Thunfisch gelebt und habe dann im Hauptstudium aber ein Seminar besuchen müssen an der Universität beim Professor Jeckel. Soziologie der Ernährung hieß das, glaube ich, auch, oder Soziologie des Essens, und da gab es verschiedene soziologische Themen zu Ernährung und Trinken und meistens ja wieder soziale Ungleichheit und so, und dann war aber ein Thema, hieß das Glück des Gourmets, und das versprach mir damals irgendwie vom Titel her gutes Essen, besseres Essen und auch so ein bisschen Glamour, und das habe ich genommen genau, bin dann aber sozusagen da reingerutscht und fand das so faszinierend, habe da erst eine total abstrakte soziologische Theorie, eine Systemtheorie drauf angewendet, würde ich heutzutage nur noch bedingt machen, aber damals war es eben so eine intensive Auseinandersetzung und habe dann erst eben ganz abstrakt theoretisch mich damit beschäftigt, wie Gourmets untereinander kommunizieren oder wie sie ihre eigenen Stile entwickeln, über Essen und Trinken zu sprechen. Das ist gar nicht so einfach, ja, dass man über so eine Aussage wie das ist lecker oder das, okay, das kann ich jetzt essen, hinwegkommt. Und habe dann auch meine Diplomarbeit darüber geschrieben und hatte dann den unglaublichen Glücksfall, dass ich als Soziologe nur eine Bewerbung rausgeschickt habe, nämlich an die Universität Kassel. Die haben damals am Fachgebiet ökologische Lebensmittelqualität und Ernährungskultur einen Ernährungssoziologen gesucht. Da gab es damals nicht so viele. Ich habe mich dann da vorgestellt, bin genommen worden und bin dann in so ein interdisziplinäres Team reingekommen. Ja, mit Naturwissenschaftlern, mit Agrarwissenschaftlern, Sensorikerinnen, Chemikern, Physikern, Lebensmitteltechnologen. Und habe zuerst natürlich gedacht, krass, mich versteht niemand als Soziologe, ich verstehe die anderen auch nicht. Aber habe dann gelernt, diese verschiedenen Perspektiven auch für mich als fruchtbar zu erkennen. Und so hat das so eine Eigendynamik angenommen, dass ich immer spannender fand, wie man Essen und Trinken beobachten kann, in wie vielen Punkten der Gesellschaft das eine Rolle spielt. Und was eigentlich alles beim Essen und Trinken verhandelt wird. Und dann bin ich dabei geblieben. Und mein Essstil hat sich auch verbessert und ich muss auch sagen, retrospektiv, meine Kochfähigkeiten haben sich dann auch koevolutionär entwickelt und deswegen möchte ich das auch nicht missen und bin jedes Mittagessen, das ich koche und von mir selber esse, froh, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe.
Gibt's noch Pasta mit Thunfisch und Tomatensauce?
Ja, manchmal gibt es Nudeln mit Pasta, Thunfisch und Tomatensauce, aber die Tomatensauce kommt nicht mehr aus dem Fertigpack und der Thunfisch ist nicht mehr der günstigste. Also insofern, es hat sich auch mit diesem Essen gustatorisch etwas entwickelt und die Komplexität erhöht.
Jetzt hattest du ja quasi fast schon etwas Glück zum Essen und vor allen Dingen zur guten Küche zu kommen über dein Studium. Wie ist es denn in, sagen wir mal, bildungsschwachen Gesellschaften, da die Wertigkeit für Essen zu erhöhen oder erstmal irgendwie so eine Awareness dafür mit drauf zu bringen? Wie könnte man sowas angehen?
Ja, das ist auch eine schöne Frage, weil wir sehen, dass die kulinarische Bildung nicht zwingend an die anderen Bildungsaspekte gekoppelt ist, die anderen Bildungsfaktoren, ja. Wir sehen, dass zum Beispiel auch Menschen aus dem, was man so bildungsferne Schichten nennt, oftmals gerade beim Essen und Trinken einen Wissensvorsprung haben, ja, gegenüber anderen Schichten, weil da das Essen und Trinken einen zentralen Stellenwert hat, weil da auch tatsächlich gekocht wird, ja, das Essen wird einfach als etwas Alltägliches, wo man sich auch etwas gönnen kann, wo man etwas Gutes hat, sehr wertgeschätzt, auch wenn man sich den Schulunterricht anschaut, interessanterweise gerade an den Haupt- oder Realschulen gibt es sehr viel häufiger sowas wie Hauswirtschaft, ja, wo jugendliche Kinder kochen lernen. Die Kinder werden auch nicht dauernd nachmittags zu irgendwelchen Kursen hingefahren und müssen unbedingt Geige lernen oder jetzt noch Mandarin, weil das heutzutage vom Arbeitsmarkt so wichtig ist, ja. Und dafür nehmen sie das Essen noch aus der Kantine mit. Da spielt Essen und Trinken wirklich einen Stellenwert. Jetzt ist natürlich klar, es gibt auch viel Mangelernährung und viel Unwissen in Bildungsfernschichten, was Essen und Trinken anbelangt. Aber wir haben das nicht zwingend in den Haushalten, die Gymnasiasten hervorbringen und Akademiker, dass das irgendwie einen höheren Stellenwert hat. Sondern das ist dann eben oft so, Essen und Trinken ist eigentlich was nachgeordnet. Eine niedere Tätigkeit, auch das Essen zubereiten, ja. Also wie gesagt, die Kinder sollen eigentlich was anderes lernen, die sollen sich mit MINT-Fächern beschäftigen, die sollen eben diese Fähigkeiten lernen, mit denen sie dann in besseren Kreisen gut ankommen. Aber kochen zu können ist dann etwas, was irgendwie nicht so wichtig ist, ja, was eben da geht man eher essen, ja, mal oder lässt sich das Essen kommen. Und deswegen kulinarische Bildung voranzutreiben, ist wirklich ein Projekt, das über die sozioökonomischen Schichten hinweg erfolgen muss.
Da hätte ich jetzt tatsächlich auch mal Vincent ein bisschen widersprochen, weil ich glaube, also es gibt ja auch schlaue Menschen, die sich einfach für Essen gar nicht so interessieren, sondern die das einfach als reine Nahrungsaufnahme abtun. Und dann ist auch so ein bisschen egal, was da auf dem Teller landet. Und dann wird halt mal schnell irgendwo was mitgenommen, ne? Also wenn man da auch, du hast ja selber gesagt, in deinem Studium, du hast es einfach, es ging ums Optimieren. Du hast Sport gemacht, okay, was gibt's? Kohlenhydrate. Also.
Ja, also es gibt ja auch diesen Fall dieser Soylent-Trinknahrung, die auch von jemandem aus den USA entwickelt worden ist, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein Techniker oder Informatiker-Typ, wo eben ja auch der Anspruch besteht, zu sagen, ja, also Essen und Trinken belastet mich zeittechnisch irgendwie und lenkt mich von meinen anderen Tätigkeiten ab im Alltag, also gucke ich eigentlich, welche Nährstoffe ich brauche, kaufe mir die Apotheke, mix mir so ein geschmackloses Essen zusammen, so ein Getränk zusammen und dann habe ich alle Nährstoffe, die verdaue ich dann auch noch relativ flux, ob das nach was schmeckt. Ist eher nachrangig und genau, versucht sich so auf andere Dinge zu konzentrieren. Und das ist irgendwie natürlich eine Besonderheit, eine bemerkenswerte Merkwürdigkeit unserer hochmodernen Ess- und Trinkkultur.
Genau, aber auch da hat es halt auf jeden Fall, wenn es auch nur das Kohlenhydrat ist, einen Stellenwert. Genau, das meine ich. Also natürlich gibt es auch in bildungsfernen Schichten, hat Essen und Ernährung einen gewissen Stellenwert. Aber sehr häufig ist es einfach so, dass aus dem Elternhaus wenig mitgegeben wird, in den Schulen nicht so viel beigebracht wird. Und also zumindest in München ist es so, dass alle, die der Bildung eher zugewandt sind, zumindest vom Elternhaus, sich zumindest mehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Also das ist zumindest das, was hier auffällig ist. Damit wollte ich jetzt nicht bildungsferne Schichten kulinarisch diskreditieren, das lag mir jetzt fern, aber aus eigenen Erfahrungen her ist es einfach der Punkt, dass da null oder fast null sich mit Ernährung auseinandergesetzt wird, zumindest tiefergehend.
Ja, ich würde weiter so ein bisschen differenzieren wollen. Also das Thema Gesundheit spielt in in Bildungs-, in den sozioökonomisch stärkeren Milieus, ja, das würde ich eher so nennen, eine wichtigere Rolle, weil man natürlich sieht, dass die Leistungsfähigkeit auch ganz stark an dem Gesundheitsaspekt dranhängt und man eben auch sagt, irgendwie über Gesundheit kann man eben auch seine Disziplinierung, Selbstdisziplinierung ganz gut zeigen. Koppelt aber auch leider ganz stark mit dem Schlankheitsideal, ja, also man, manchmal wird das auch miteinander verwechselt, da gelten eben da besonders schlanke Personen, gerade bei Frauen, als die ästhetisch und besseren als die optisch leistungsfähigen Personen. Und das ist natürlich auch die Frage, also wollen wir Essen und Trinken so auf diesen Gesundheits- oder auf den Schlankheitsaspekt reduzieren? Oder ist eben Essen und Trinken etwas, wo man auch eben über die sinnliche Komponente, über die vergemeinschaftende Komponente rangehen kann? Und auch der Genussaspekt wichtig ist. Also du hast eben auch nach den trennenden Faktoren geschrieben oder nach den vergemeinschaftenden Faktoren. Wir können Essen und Trinken ja auch etwas sehen, wo man eben nicht nur sich gesund hält, sondern auch etwas, wo man sagt, man bringt Menschen zusammen und man hat zusammen ein gutes, sinnliches Erlebnis. Und aus meiner Perspektive, auch aus meiner eigenen Ernährungssozialisation, so ab diesem Seminar, habe ich eben darauf überlegt, so wie kann man eigentlich Menschen für Ernährung begeistern, sich damit auseinanderzusetzen, auch das Kochen zu lernen. Und mir fällt eben auf, dass es da zwei unterschiedliche größere Stränge gibt. Zum einen den über Gesundheit zu kommen, ja, und der spricht interessanterweise auch über, also statistisch vorwiegend Frauen an. Nicht nur, das ist klar, wir haben auch Ernährungsberaterinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, Diätberaterinnen oder Diätberater, die männlich sind, aber es sind überwiegend, muss man einfach sagen, Frauen. Und wir haben auf der anderen Seite viele Köche, viele Personen, die sich auch mit dem Gourmet-Faktor beschäftigen und über Gourmet-Essen zum über Gourmet-Faktoren zum Essen kommen, die eher männlich sind. Und ich glaube, das ist auch etwas. Ja, also wir müssen auch vor allen Dingen Männer, finde ich, noch mehr zum Essen und Trinken zum Bewussten hin motivieren. Und das läuft meiner Ansicht nach eher über die Geschmackskomponente, ja, indem man sagt, hier achte doch mal darauf, was schmeckt denn eigentlich gut? Also schmeckt dieser McDonald's, dieses McDonald's-Essen wirklich so gut, wie wenn du einen selbstgemachten Burger dir aus hochwertigeren Zutaten zusammenstellst? Und da kann man über den geschmacklichen Erfahrungsaspekt sehr viel erreichen.
Du hattest im Vorgespräch, das fand ich spannend, als alles noch normal war und du deine Seminare auch face-to-face mit den Studenten machen konntest und Studentinnen, gesagt, da hast du so sensorische Experimente gemacht. Was sind das so zum Beispiel? Was ist das gewesen? Und da hast du wahrscheinlich auch alles vor dir sitzen gehabt. Wahrscheinlich, dann sind wir jetzt in deinem Klischee, eine wahnsinnig ernährungsaffine Studentin versus den Sportler, der sich abends immer die Fertigpackung Pasta mit der Soße zusammenrührt.
Ja, genau. Es gibt dann Studenten eine große Bandbreite. Manchmal gar nicht so sehr im Seminar, sondern zwischen den einzelnen Studienorten auch hinweg. Also ich habe mal in Berlin Lehramtsstudenten unterrichtet, die Ernährungslehre gelernt haben, um das nachher in der Schule zu lernen. Da waren viele Sportler dabei. Die haben wirklich ganz anders Sachen verkostet. Und ich lasse die Leute dann Sachen verkosten auch oft, als zum Beispiel Leute, die Vegan Food Management studieren. Ja, das ist eine andere Herangehensweise. Oder tatsächlich dann ganz klassische Soziologen, die da oftmals, genau wie ich eins dahin kam, relativ diffus an die Sache rangehen. Was sind so Experimente? Also eins zum Beispiel ist ganz einfach, wo ich einfach nur auch zeigen will, wie sehr vorgegebene Kulturmuster dazu führen, wie wir Produkte einordnen, indem ich die Studenten und Studentinnen irgendwas verkosten lasse, zum Beispiel Schokolade. Ja, da kriegen die irgendwie 3 Tafeln Schokolade. Ich teile die in verschiedene Gruppen ein. Die wissen nicht, welche Schokolade sie verkosten. Aber jede Gruppe kriegt einen unterschiedlichen Begleitbogen der Sensorik mitgegeben. Ja, die einen kriegen einen, wo sehr konsequent auch statistisch nach Geschmacksrichtungen der Schokolade gefragt wird. Andere bekommen einen, wo eher qualitativ nachgefragt wird. Da soll man das eher beschreiben, aber es werden schon so anleitende Fragen gestellt. Und eine dritte Gruppe bekommt zum Beispiel gar nichts an die Hand, ja, sondern die soll einfach frei beschreiben, wie diese Schokoladensorten schmecken und die unterscheiden. Und dann merkt man natürlich am Ende, wie sehr sich diese Beschreibung an sich schon unterscheidet. Also je nachdem, mit welchem Muster man an die Sache rangeht, so wird auch der Geschmack strukturiert, mit dem man das beobachtet. Man sucht dann auf der einen Seite, wenn nach herben Sachen gefragt wird, dann findet man auch herbe Sachen. Und wenn gar nicht nach herben Sachen gefragt wird, dann kommt man in der Regel vielleicht auch gar nicht darauf, nach herben Aspekten zu suchen. Und so wird irgendwie klar, der Geschmack, ja, offenbart sich nicht einfach nur, indem ich das in den Mund nehme und dann wird mir klar, aha, das schmeckt und ich kann das in seiner Differenziertheit erkennen, sondern ich nehme in der Regel kulturelle Anleitung, um das mir präsent zu machen. Und je nachdem, welche ich bekomme, desto besser. Wenn ich noch was zur moralischen Frage, dann habe ich auf einmal moralische Fragen auf dem Tableau. Wenn ich gar nichts Moralisches so mitgeliefert bekomme, dann interessiert mich das auch gar nicht. Da kommt man dann gar nicht selber drauf.
Ich habe immer das Gefühl, dass sensorisch, dass wir da alle relativ degeneriert sind, wenn man da nicht ein bisschen trainiert.
Über Sensorik oder sensorische oder ich sage auch gerne sinnliche Erlebnisse zu sprechen, ist gar nicht so einfach. Also beim Essen und Trinken mal 10 Minuten über die Qualitäten des Essens zu sprechen, ist heikel. So man sagt, viele sagen dann lecker und oder okay, das schmeckt gut. Oder manche können auch irgendwie die so 4, 5 Geschmacksqualitäten benennen, irgendwie das ist jetzt salzig oder das ist besonders fettig. Und danach versackt das Gespräch. Und genau, zum einen ist es eine Übung, vielleicht so Elemente zu finden. Zum anderen aber auch wissen wir gar nicht so richtig oft, wie weit wir denn gehen können, wenn wir über Geschmack sprechen. Ja? Und ich würde zum Beispiel auch sagen als Soziologe, wir dürfen das auch in einen größeren Kontext einordnen. Wir dürfen auch sagen, an was erinnert mich denn dieses Essen? Und so versuchen, so ein Geschmackserlebnis zu beschreiben. Also genau, uns fehlt ganz oft eine Geschmackssprache, eine Schmecksprache, wie wir das bei Musik auch. Und da werden wir bei Bildung ja so ein bisschen gelernt haben. Viele Jugendliche lesen irgendwelche Musikmagazine oder im Internet irgendwelche Musikseiten oder reden mit Freunden so als Amateure über Musik. Und da bekommt man so ein Gefühl dafür, wie man über Musik sprechen darf, ja. Und beim Essen und Trinken fehlt das tatsächlich, dass man nicht so eine Sprachsozialisation erhält. Und damit bleibt das uns eben unerschlossen in vielen Bereichen und überwältigt einen vielleicht manchmal sinnlich, dass man dann auch zu sehr einfachen Gerichten zurückgeht, weil man da einfach sich gar nicht so mit auseinandersetzen muss. Während man schon mal, wenn man in so ein gutes Gourmet-Restaurant geht, irgendwie schon das Gefühl hat, das ist so interessant, aber gleichzeitig auch so schwierig, dass man sich damit überfordert fühlt. Und da kann man auf jeden Fall auch noch bildungstechnisch natürlich ganz viel machen.
Dann brauchen wir sozusagen unbedingt Sensorik und eine Art Geschmackssommelier-Kurs in den Schulen. Du beschäftigst dich ja jetzt sehr intensiv mit den ganzen Ernährung, Genuss-Themen. Was ist denn für dich Genuss?
Genuss muss ich aufteilen. Es gibt nicht nur eine Genussform, sondern man kann unterschiedlichen Situationen genießen. Also manchmal ist der Genuss natürlich, wie ich das heute Morgen hatte, dass ich hier bei einer kleinen Konditorei Bon Patis mir ein Espresso und 2 kleine Biskuits gekauft habe und mich dann mit dem Buch dahingesetzt habe und auch natürlich darauf geachtet habe, wie schmecken diese kleinen Küchlein und der Geschmack eines sehr guten Espressos, da habe ich so 10 Minuten für mich meine Ruhe und trotzdem ein schönes Erlebnis im Mund, ja, und kann das vielleicht sogar noch auf Instagram posten, kann das also noch sozial teilen, ist ein Genusserlebnis, ja. Manchmal ist natürlich auch ein Genuss, ja, wenn ich merke, ich habe irgendwie jetzt den ganzen Tag stressig gearbeitet und habe leider auch viel zu viel Zeugs gesnackt, wo ich denke, okay, da habe ich auch irgendwie Junkfood in mich reingestopft, aber ich muss den Hunger bekämpfen und abends kocht man sich was Frisches, ja, wo man einfach merkt so, boah, endlich wieder diese Vitamine, diese Nährstoffe, die kommen, die beleben einen, es geht einem wieder gut. Genuss ist aber auch, und das finde ich gehört auch zum Leben dazu, ab und an mal über die Stränge zu schlagen. Ja, also natürlich erkauft man das über die Stränge schlagen, die Ekstase mit dem Kater, ja, oder auch mit dem Reuegefühl am nächsten Morgen, oh Gott, das hätte ich eigentlich nicht machen dürfen, oder jetzt muss ich vielleicht doch irgendwie auch, wie man das als Katholik, und ich bin ja katholisch sozialisiert, dann macht, irgendwie beichten oder meine Buße tun. Aber genau, das ist eben auch was, dass man mit dem Maß halten nicht allzu sehr Maß hält, sondern manchmal muss man auch maßlos sein und so ein ekstatisches Erlebnis haben. Das gehört zum guten Leben einfach auch dazu. Also Genuss immer auch kontextabhängig beobachten.
Also wird uns das auch in einer leistungsoptimierten Gesellschaft weiter erhalten bleiben, sozusagen?
Das werden wir beobachten müssen. Also es kann natürlich sein, dass wir in den Situationen kommen, dass wir sagen, das darf man alles nicht mehr. Ja, das ist irgendwie nicht statthaft, das ist irgendwie auch gemeinwohlgefährdend. Vielleicht fühlen sich andere Leute auch dadurch belästigt, ja, wenn sich Leute allzu wenig zivilisiert irgendwie im öffentlichen Raum verhalten. Das darf dann alles nicht sein. Kann sein, dass wir zu dem Konsens kommen. Interessant ist natürlich dann, wie wird sich das auswirken, wenn wir das sozusagen verdrängen, ja, sozial verdrängen? wir kennen das aus den USA noch, das gute Beispiel der Prohibition. Es wurde der Alkohol wurde verboten, aber es wurde niemals so viel Alkohol getrunken wie in den 1940er Jahren in den USA während des Alkoholverbots. Die Partys sollen ja auch die besten für immer gewesen sein damals. Wie schade, dass es dann irgendwie aufgehoben wurde, könnte man sagen. Wir werden dann sehen, so ob es sowas auch gibt oder ob es zu irgendwelchen anderen Formen kommt, wenn man dann irgendwie so mega selbstdiszipliniert, also wir kennen aus dem Ernährungsbereich ja auch so Krankheiten inzwischen oder Störungen wie Orthorexia nervosa, wo sich Leute zwanghaft gesund ernähren und dann eben nicht damit glücklich werden oder eben total paradox krank werden, weil sie so sehr auf gesunde Ernährung achten. Und genau, Menschen sind eben keine Maschinen, keine Trivialmaschinen, sondern Menschen sind selber wieder hochkomplexe Phänomene, die auch mit Wechselwirkungen dann auf Dinge reagieren, auch mit paradoxen Dingen reagieren. Und ganz einfache Rezepte kann ich mir persönlich schwer vorstellen, dass man die einfach problemlos umsetzen kann. Aber es kann natürlich, um mal auf Vincents Frage am Anfang zurückzukommen, auch sein, dass wir einfach so Oasen schaffen, in denen man dann zum Beispiel in Exzess auch weiter pflegen darf, ja, in bestimmten Clubs, an bestimmten Festen oder eben im verborgenen Geheimen vielleicht wieder. Dann hat das so was Verruchtes und dann wertet das da vielleicht den Exzess auch nochmal wieder auf. Ja, man diesmal, im Moment ja auch so ein Konsumexzess hat, der auch irgendwie sehr profan wirkt.
Ja.
Speak Easy meets Supper Club.
Jetzt beobachtest du das ja alles schon lange unter der wissenschaftlichen Brille oder zumindest schon ein paar Jahre lang. Was sagst du, was ist der Trend, wo geht's hin? Wird sich das immer weiter aufklastern in diese verschiedenen Ernährungskulturen? Was mich ja auch nochmal interessiert, klassisch Kultur ist für mich natürlich auch so eine Länderkultur. Also keine Ahnung, wenn ich überlege, was hat Essen für einen Stellenwert in Frankreich oder in Italien? Das ist ja auch immer nochmal ganz was anderes als bei uns hier in Deutschland. Also wird das mehr verschwimmen, weil die Leute oder sich aufheben, weil die Leute viel mehr eben über dieses, ich esse total gerne qualitatives Fleisch oder mir ist total egal, was ich esse oder ich bin raw vegan unterwegs. Also was glaubst du, wo geht da die Reise hin?
Ja, obwohl ich durchaus auch eine Faszination für Wahrsagerei oder Tarot oder so habe, kann ich leider nicht Glaskugel lesen. Deswegen weiß ich nicht genau, wo es hingeht als Soziologe. Rein akademisch kann ich das hier nicht so postulieren. Was ich aber natürlich beobachte, ist, worauf du auch anspielst, dass unsere globale Kultur darum ringt, ja, diese Identitäten zu finden oder auch zu verändern, ja, zu vermischen. Also gerade diese nationalen Esskulturen ringen ja darum, ob es sie gibt, ja, ob sie sich erhalten können, ob man darüber weiter sprechen kann. Die nationale Identität ist eine riesige Streitfrage gegenwärtig. Gibt es sowas wie eine französische, Kultur? Es gibt die französische Nation, das ist ja klar. Es gibt eine deutsche Nation, das ist auch klar. Die gibt es ja politisch. Aber gibt es auch damit eine einhergehende Kultur? Und da gibt es Projekte, die suchen natürlich danach, die versuchen sowas aufzuschreiben. Es gibt auch sowas wie das kulinarische Erbe der Alpen, das kulinarische Erbe der Schweiz. Bestimmte Regionen in Deutschland suchen auch nach ihrem kulturellen Punkt, Kristallisationspunkt. Die Frage ist, kann man sowas finden, kann man sowas festmachen, immer mit gewissen Unwägbarkeiten, also in Relation, also relativ gesehen, oder muss man sagen, nee, es partikularisiert sich immer weiter aus. Kann nur sagen, und das ist auf jeden Fall der Trend, der bleibt, es wird diesen Wettbewerb weitergeben und an dem werden wahrscheinlich beide Seiten wachsen. Zum einen das Identitäten finden, ja, man wird zu gucken, was ist die deutsche Esskultur, was ist die bayerische Esskultur, was ist die französische Esskultur, was bleibt auch in der Zukunft. Es wird aber auch weiter diese Hybride geben, wo man sagt, man vermischt das miteinander, also man kombiniert das miteinander, das wäre bessere Ausdruck als vermischen, man kombiniert das miteinander. Es wird auch das geben, dass sich kleine Gruppen neu finden werden, sich versuchen zu legitimieren, sich ins Spiel zu bringen. Dem allen gegenüber steht, würde ich sagen, ja sowas wie der globale Massengeschmack. Ja, wo man sagt, es gibt, also schafft man es irgendwas zu, oder wird irgendwas auf, wird es etwas geben, was das andere alles verdrängt und halt so eine Einheit schafft. Wir haben das natürlich, sehen dann so Sachen wie Fastfood- oder Convenience-Ketten ganz stark. Also der Hamburger von McDonald's schmeckt in Saigon genauso wie in Frankfurt, in Kassel oder in New York. Wird das die Zukunft sein? Wird das dominieren? Oder wird es auch sowas wie lokale, nationale, regionale Kulturen geben? Oder natürlich auch heutzutage vernetzte Kulturen, die einfach weil wir die Möglichkeiten haben, an verschiedenen Orten existieren, aber gleichzeitig trotz auch eine Identität finden. Dieser Wettbewerb, glaube ich, der wird uns erhalten bleiben und das kann aber auch mit harten Bandagen ausgeführt werden, wie wir sehen, weil es an manchen Punkten auch zu Konflikten kommt, ganz einfach.
Da, wo wir hoffentlich keine Konflikte haben, sind bei unseren legendären Future-Fragen, zu denen wir jetzt kommen. Unsere letzten 5 Fragen an dich, lieber Daniel. Was hast du als letztes gegessen?
Espresso und 2. Party.
Genau, das habe ich gegessen und das hat mir gut geschmeckt.
Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
Ich hoffe, dass das Lebensmittel der Zukunft ein ganz traditionelles sein wird, nämlich Lasagne. Das ist mein Lieblingsessen und das sollte hoffentlich bei allen Kulturkämpfen erhalten bleiben.
Sehr gern sogar. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder oder jede Einzelne sofort tun oder ändern?
Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass wir vor allen Dingen demokratische Lösungen finden, um unsere Ernährungskultur zu leben und Lebensmittel zu produzieren. Das lässt sich nicht mit einem, das lässt sich mit einem Handschlag erledigen. Das sind globale, weltweite Prozesse. Wir müssen darüber Gedanken machen, wie wir ökologisch nachhaltiger anbauen. Wir müssen uns sicherlich auch Fragen über Hochtechnologien machen. Wir müssen vielleicht auch beim Einkaufen, da kann man sich zumindest bewusst machen, was man tut, überlegen, was wir einkaufen. Der Einzelne kann die Welt aber nicht retten, das kann nur als Gemeinschaft funktionieren.
Hast du noch einen medialen Tipp oder allgemeinen Tipp zum Thema Ernährung und Zukunft, Gesellschaft und...
Ja, euren Podcast sollte man sich regelmäßig anhören, oder? Also bleibt man auf dem Laufenden und bekommt die wichtigsten Trends und Debatten mit.
Vielen Dank für die Blumen. Lass mir einfach mal so stehen, finde ich. Ist okay. Und die letzte entscheidende Frage, sind wir noch zu retten?
Auf jeden Fall sind wir noch zu retten. Das ist optimistisch, muss man da an die Sache rangehen. Und das, so, ansonsten fällt man in Depression und so, sind wir bestimmt nicht zu retten. Also wenn wir zu retten sind, dann nur indem wir denken, dass wir zu retten sind.
Sehr gut. Vielen Dank, lieber Daniel, für deine Zeit auf jeden Fall für deine Zeit, aber auch für deine Aussagen. Also ich fand das jetzt sehr komplexes Thema, aber relativ oder sehr gut auf den Punkt gebracht in den einzelnen Fragen. Vielen Dank. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen können auch damit was anfangen und können sich da nochmal etwas genauer mit dem Thema Ernährung und auch in verschiedenen sozialen Aspekten auseinandersetzen.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Vincent, liebe Mary.
Dankeschön.
Dann bis bald und euch eine gute Zeit. Ciao, ciao. Ciao.
Tschüss.
So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.